Landsiedel, NLP Podcast.
Landsiedel, NLP Podcast.
Landsiedel, NLP Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Landsiedel NLP Podcast. Heute habe ich ein nettes Interview für dich. Als Stefan nämlich das letzte Mal in Hamburg die NLP in a Week gehalten hat, setzte er sich zusammen mit der Gruppe und Clemens Groß hin und unterhielt sich ein wenig über NLP. Im Gespräch geht es um das erste Zusammenkommen der beiden und im Weiteren, wie die neuen Pläne in Hamburg aussehen. Eine besonders schöne Note, wie ich finde, ist die Publikumsfrage. Wo es mit NLP in Zukunft hingeht? Wo findet es Anklang? Wo wird es eingesetzt? Was ist der Trend? Und wo bleibt die Ethik eines jeden Trainers? Spannende Fragen und ebenso spannende und interessante Antworten. Ich wünsche dir eine genussvolle Unterhaltung und spannende neue Einblicke ins NLP-Themenfeld.
Ja, also jetzt für die Podcast-Hörer. Wir sind hier gerade in Hamburg, in unserem NLP-Institut bei Clemens Groß. Haben gerade auch NLP in a Week, haben hier einige Teilnehmer im Raum. Wenn also vielleicht noch externe Fragen kommen, dann sind die von den Teilnehmern hier im Raum. Ja, Clemens, ich freue mich mal wieder hier in Hamburg zu sein. Ich bin ja jetzt in letzter Zeit doch immer mal wieder da und ein bisschen auch so in die Stadt verliebt und das ist eigentlich ganz nett hier zu sein und auch bei dir hier im Institut und fühle mich da ganz zu Hause. In deinem Zuhause jetzt, in deinem Heim. Ja, wo fangen wir denn mal an? Wir haben uns vor langer Zeit kennengelernt, vor 10 Jahren jetzt, fast 2000, 2001.
1999.
99 sogar.
Ja, genau.
Okay.
Stuttgart.
Genau, auf jedem Tag, ich habe euch schon davon berichtet, von diesem Seminar. Erinnert ihr euch? Diese Geschichte? Ne?
Ich war dabei.
Was, du warst da?
Ich war dabei, ja.
Ja, du warst dabei.
Meine, ihr kennt die Geschichte von ihm, ich war dabei.
Ja, genau. Ja, und du warst dann, das war dieser Basistag und im Anschluss hast du halt gesagt, ja, ich will die NLP-Ausbildung machen. Das war aber nicht deine erste Berührung mit NLP, oder? Du hattest doch bestimmt schon irgendwie vorher von NLP gehört oder was gelesen oder gemacht.
Ja, interessant ist ja, dass wir beide fast zur selben Zeit dasselbe Buch gelesen haben von Anthony Robbins.
Noch so einer. Ja.
Das grenzenlose Power-Prinzip. Ein Buch, das 1992 erschien und 180 D-Mark damals kostete. Ein einzelnes Buch. Ohne Bilder. Ne? Also genau. Und ein Buch für 180 D-Mark, ne? Das sind heute, wie viel sind das? Das sind über 200 Euro, wenn man es umrechnet.
Inflation.
Ja, kommt schon hin. Ne? So ein normales Buch, das fällt schon auf. Ne? Mir ist es aufgefallen, ich hatte damals eine GmbH, ich habe auch ganz gut verdient, aber ich habe trotzdem überlegt, gebe ich so viel Geld für ein Buch aus, das so in einer Einzelbewerbung, Norman Rentrop Verlag damals, ne? Der hat so Push-Geschichten gemacht, beworben wurde und ich habe mir es dann bestellt. Ich habe es nie bereut, dass ich dafür so viel Geld ausgegeben habe, weil es ist viel mehr wert für mich gewesen von da an.
Wenn man das anwendet, wenn man das nutzt. Ne? Mhm.
Freilich, ja.
Mhm. Ja. Ja, und dann kam wahrscheinlich diese Einladung irgendwann mal zu diesem Basistag, damals von JR Business. Der Unternehmer, der Seminarveranstalter, hat sich JR Business genannt. So ein Typ war das auch. Ne? So. Vor allem haben die gesagt, bei mir, sie nehmen mein Management, wollten dann haben 7.000 D-Mark pro Tag. Ich damals hier, ganz jung, ne? Noch nie ein Seminar vorher gehalten. War ich dann zum ersten Mal bei der Commerzbank, die waren richtig interessiert am Seminar, bis ich meinen Preis genannt habe. Haben die gesagt, bitte was? Ich dachte, ja, JR, können mein Management fragen, JR Business, wer? War nicht so optimal, ne? Ja, aber du bist danach, wir haben tatsächlich diese eine Ausbildung haben wir damals gemacht in Ludwigsburg.
Genau, ja.
Und du warst damals da. Ich kann mich noch an dich erinnern, so, ja, so Business-Typ mäßig. Also Geschäftsführer, Firma, ganz helles Köpfchen irgendwie, das habe ich irgendwie gleich gemerkt.
Ja, mein Kopf wird aber immer heller. Wie du siehst, ja.
Dann bist du immer weiser. Genau, und dann war das damals das war damals auch eine Business-Ausbildung, so haben wir das zumindest genannt. War nicht viel anders als die anderen, ne? Aber
ja. War so. Ah ja, JR Business bietet Business NLP
an. Naja, klar.
Liegt ja auf der Hand, genau.
Naja.
Waren auch viele Business-Leute da. Ne? Alleine 4 Leute oder 3 von der Versicherung.
Naja, und wie war das denn eigentlich dann danach? Wann hast du den Master gemacht?
Ein Jahr später.
Ein Jahr später.
Und dann in Leonberg dann, ja.
Ah ja, okay. Und dann 2003 in der ersten Trainergruppe, ne? Von
genau.
Carlos.
Ja.
Mhm. Genau. Also erste Trainergeneration, die ich gemacht habe. Mhm. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren.
So. Ja. Bei mir war ja NLP-technisch alles durch, was man aus Ausbildung machen kann, was damals möglich war. Ne? Mhm. Practitioner, Master. Ich habe ja schon überlegt, Trainerausbildung, ich wollte nie Trainer werden, also damals nicht. Und, aber ich wollte unbedingt mit NLP mehr machen und da gab es nur eins, es gab nur die Trainerausbildung. Das war der einzige Grund, warum ich die Trainerausbildung überhaupt angefangen habe. Mhm. Ja. Also im Master habe ich ja den Schluss gefasst, das beruflich zu machen, mhm. NLP. Und habe mich damals auch noch in der Masterausbildung zur Heilpraktikerschule angemeldet.
Ah, okay.
Und fing dann auch an, bei einem Arzt zu arbeiten, als Praktikant erstmal.
Stimmt, daran erinnere ich mich noch, ja.
Wollte damals Praktikum bei ihm machen, bei einem Arzt, weil die Heilpraktiker, die ich so kannte in meiner Ecke im Saarland, die haben sich sehr auf kleine Sachen spezialisiert, da konntest du keine Bandbreite lernen. Und der Arzt, der auf Naturheilkunde spezialisiert war, der hat sehr viel angeboten, also der hat sehr viel gemacht, 20 Therapeuten in der Praxis so ungefähr. Und da konnte ich halt wirken.
Das war für mich von außen zu sehen sehr krass. Ne? So ein Business-Typ, so ein Geschäftsführer irgendwie unterwegs und auf einmal macht er so ein Praktikum bei einem Arzt.
Ja.
Wahrscheinlich jetzt auch nicht mit mega viel Geld, was man da verdient irgendwie. Und das nächste, was ich gehört habe, Heilpraktiker und ja. Dann Hamburg irgendwann. Dann kam ja auch, dann war dieser, das war noch ein bisschen später, ne? Dieser Wohnortwechsel.
Ja, wir haben doch 2005 dieses NLP-Camp an der Nordsee gehabt in Grummendeich. Wo parallel Practitioner, Master und Trainer ausgebildet wurden, hast du ja organisiert. Da war ich als Co-Trainer dabei in der Mastergruppe.
Hat immer abends Tanzkurse gegeben. Du warst damals ein Tänzer. Das war Salsa, ne?
So. Ja, ich habe 20 Jahre meines Lebens aktiv getanzt. Mhm. Ja, genau. Und als ich dann von Grummendeich zurückfuhr Richtung Saarland, bin ich durch Hamburg gekommen. Ich habe damals eh überlegt, als Heilpraktiker im Saarland verdienst du nicht viel. Da läuft dir keiner die Bude ein. Und das ist auch nicht so anerkannt. In Hamburg war ich dann auf dem Kongress, kurz danach, nach Grummendeich und habe dann gesehen, naja, hier hat das einen ganz anderen Stand, hier gehen die Leute professionell damit um und ich wollte sowieso den Wohnort wechseln und da hat mir Hamburg richtig gut gefallen, ja.
Aber was hat diesen Sprung bewirkt, so aus dem Business, weil ich das von außen mitgekriegt habe, lief das Geschäft ja irgendwie auch nicht schlecht oder so, aber dann zu sagen, so, ich wechsle jetzt in einen ganz anderen Bereich, ich werde jetzt Heilpraktiker, ich gehe auch Gesundheit.
Naja, als ich mit NLP anfing, das war ja 92, ging es mir eigentlich darum, ich hatte Mitarbeiter, die ich ein bisschen besser führen wollte. Ich wollte mich selber auch ein bisschen verändern und das funktionierte nicht so. Und dann hatte ich ganz hässliche Lieferanten, Baubranche. Also ich weiß nicht, wie die aussahen zum Teil, aber so wie sie sich am Telefon gebärdeten, das war halt extrem. Das hat mir nicht gefallen und damit, ich wollte diese Kommunikation verändern, so bin ich dann zu NLP gekommen überhaupt, da habe ich es angewandt, das hat wunderbar funktioniert. Und als ich dann in der praktischen Ausbildung war, habe ich gemerkt, das hat ja ganz viel therapeutische Effekte. Und als ich da die ersten Formate machte in Therapiekontext, funktionierte das so gut, dass ich dachte, oh, das wird meins, da möchte ich hin. Mich hat das eh schon immer fasziniert. Meine Studienwünsche waren Medizin, Psychologie, Philosophie, Naturwissenschaft, irgendwas, egal was, oder Wirtschaft, oder Recht, oder Ingenieurwesen.
Und das hast du dann
studiert? Und ich habe dann Wirtschaft und Ingenieurwesen studiert, damit ich, das gab es als Kombistudium Wirtschaftsingenieur, damit ich wenigstens zwei verschiedene Themen zusammen integriert erleben kann, weil ansonsten hätte ich mich zu spezialisieren müssen. Und dann war das für mich dann, nach dem Master Heilpraktikerschule, die meisten machen dann ja den kleinen Heilpraktiker, den sogenannten, also den für Psychotherapie. Mhm. Und ich saß dann in so einer Schule drin, da gab es so ein Einführungsvideo, was ist überhaupt ein Heilpraktiker, wie macht man die Ausbildung, es gibt den kleinen, den großen. Da haben die vielleicht eine Minute erzählt, was der Große macht und was der Sinn des Ganzen ist, nämlich Ganzheitlichkeit und das verstehen können, wie Dinge wechselwirken zwischen Körper und Psyche. Und da wusste ich, das muss ich den Großen machen, weil auch meine alte Liebe zur Medizin dann wieder angetickert wurde. Ne? So bin ich dann dorthin gekommen. Also für mich war das ein ganz natürlicher Wechsel, dass ich jetzt doch die anderen Fächer übernehme, die mir vorher verwehrt geblieben sind irgendwo. Mhm.
Ich habe auch von vielen Teilnehmern gehört, die sich da ganz schön übernommen haben mit dem Heilpraktiker. Ne? Die so gedacht haben, ja, neben Beruf mal irgendwie so abends ein bisschen und so weiter. Aber bei dir hatte ich keine Bedenken, weil ich mich immer an eine Geschichte erinnere, die du irgendwie mal erzählt hast über Mensa, über irgendwie Intelligenzclub. Wie war das denn? das letzte Mal erzählt?
Ja, die Mensa ist ja dieser Club der Hochbegabten.
Mhm. Da warst du mal, ne? Irgendwie zu Besuch oder zu so einem Test.
Naja, als ich 16 war, konnte man sich da per Brief und so, damals gab es ja noch keine elektronischen Möglichkeiten, bei denen anmelden und dann einen Test, da bekam man so einen Vorabtest zugeschickt. Und dann haben sie mir eine Testfrage geschickt, die ich dann beantworten sollte, die noch nie jemand gelöst hat, also offiziell. Dann habe ich die beantwortet und bekam dann von denen eine Musterlösung zurück. Die Musterlösung war schlechter als meine, also so ging mir das. Meine war sehr viel besser. Ich habe da nie einen Response von denen bekommen. Aber da war der Verein für mich irgendwo tot, weil irgendwie waren immer mehr die zu doof. Ich bin übrigens jetzt Mitglied bei denen, seit ein paar Monaten. Ja.
Ah, okay. Ja.
Weil in Hamburg habe ich die dann doch vor 5 Jahren kennengelernt, seitdem ich hier wohne. Ja.
Okay.
Habe auch schon ein paar Vorträge dort gehalten.
Ja. Und als du nach Hamburg gekommen bist, hast du auch sie mal kennengelernt, oder?
Ja, genau. Ja, erstmal habe ich ihren Chef kennengelernt, weil so ein Zufall, ne? Ich fahre nach Krummendeich, habe ich mir Hamburg angeguckt, habe gedacht, oh, das könnte ja interessant sein, Hamburg. Dann war ich auf dem Kongress, der einen Monat später in Potsdam damals war, oder Berlin, ich weiß gar nicht mehr, vom DVNLP. Und da habe ich dann ihren Chef kennengelernt, Heilpraktiker in Hamburg, hat er da erzählt bei einer Vorstellungsrunde. Wir waren so in einer kleinen Gruppe, gab es eine Vorstellungsrunde, ich bin Heilpraktiker in Hamburg, ja. Und dann hier war ich auf dem Kongress, ja, und über diese Geschichte habe ich dann Sima kennengelernt. Das war zeitgleich, ja. Auch mit dem Wunsch, hierher zu ziehen. Ne?
Und sie war zu dem Zeitpunkt schon als Heilpraktikerin
angestellt? Ja, angestellt, okay. In dieser Praxis, eine sehr große Praxis, auch schon einige Jahre dort. Und dann habe ich dann auch so mal fallen lassen bei ihr, ja, ich würde mich gerne selbstständig machen, sagt sie, ja, sie auch. Dann war ich in Hamburg schon unterwegs, habe mir Lokalitäten angeguckt und habe ich gesagt, ja, am liebsten da, Winterhude, da, Mühlenkamp, sagt sie, genau da. Ich habe das nur kurz gesehen, es hat mir direkt gefallen und sie hat gesagt, das ist der beste Platz, um da eine Praxis aufzumachen. Übrigens haben wir dann 4 Monate später die Praxis dort eröffnet. Mhm. Ja. Nach unserem ersten Treffen, oder waren es 5 Monate? Können auch 5 gewesen sein, ja.
Ja, und dann kam ja irgendwann ich auf die Idee, man könnte ja mal hier noch Landsiedel, Filialen und so weiter machen. Und ja, du warst so der Erste mit dabei, ne? Damals mit dem Franz Josef.
Ja, wir waren die beiden Ersten,
Wo wir das gestartet haben, die erste Zeit. Und dann, ja, wie war das für dich so in der Anfangsphase dann?
Ja, ich fand das direkt logisch und toll. Ne? Du hast mich gefragt am Telefon, ich habe ja lange überlegt, so 2 Minuten ungefähr, ob ich es machen würde. Naja, damals war das so, eine Praxis zum Laufen zu kriegen, ist ja nicht leicht. Ich habe all mein Geld reingesteckt, erstmal was aus der Firma rauskam. Und das ging auch einigermaßen, aber dann hast du gar nicht so viel zu tun am Anfang. Ich habe dann erstmal bei einem Institut angefangen, um dort als Lerntherapeut noch zu arbeiten, so stundenweise. Und da waren die Wochenenden aber immer noch frei. Und da kommst du und sagst, ey, könntest du auch am Wochenende ausbilden. Und dieses Institut, bei dem ich da als Freier mitarbeitete, die hatten auch noch Räume, die am Wochenende leer standen. Ja, und dann haben wir das da gemacht. Es war alles ein bisschen klein dort. Ne? Der größte Raum hatte gut 30 Quadratmeter, aber es gab viele kleine Nebenräume für die kleinen Übungsgruppen, die man ja braucht. Und wir haben uns da auch irgendwie arrangiert.
Ich erinnere mich, ich war ja auch einmal dann dort, mal mit einer Mastergruppe. Ne?
Genau,
ja. Mal, was fasziniert dich am NLP? Ich meine, du bist ja jetzt schon einige Jahre jetzt dabei, jetzt ja auch als Lehrtrainer. Jetzt momentan, wie viele Tage hast du jetzt so die letzten Zeit immer so? Wie viele Gruppen haben wir in Hamburg? Schon ein paar, ne? 5, 6?
Wir haben im letzten Jahr mal 6 Gruppen, in diesem Jahr haben wir 6 Gruppen gemacht, im letzten Jahr glaube ich auch.
Ja. Und 20 Tage schon?
Ja, ein paar 100 Tage kommen zusammen. Mhm.
Mhm. Was fasziniert dich da am NLP?
Ja, wie viel Zeit haben wir?
In Kürze liegt die Würze.
Ja, habe ich erzählt, dass ich auch gerne Philosophie studiert hätte.
Oh ja, hast du.
Also es gab mal so einen Punkt, da war ich 15, da ging es darum, ob ich ein Fach wähle, Religion weiterzumachen oder Ethik. Religion musstest du, wenn du in einer Religionsgemeinschaft warst. Ich war in einer drin, aber ich wäre rausgegangen, nur um Ethik machen zu können. Das heißt Philosophie irgendwo. Mhm. Und da fing das an, dieser Virus in mir, dass ich mich ganz extrem für Philosophie interessiert habe. Und NLP ist für mich, also ein großer Teil davon, hat eine philosophische Basis, die ich einfach wundervoll finde. Wir leben in einer Welt, wo das Potenzial des menschlichen Geistes von vielen Dingen eingeschränkt wird. Wir haben 1000 Vorschriften, wir haben ganz viele kulturell vererbte Einengungen unseres Denkens. Das darfst du nicht, das macht man nicht, so geht das nicht und so weiter und so fort. NLP bietet halt die Möglichkeit, wie hat das mal jemand genannt, NLP könnte auch RLP, wie hat er gesagt, NLR heißen, neurolinguistische Reprogrammierung. Mhm. Dass wir zu dem zurückkommen, was wir als Menschen mitbringen, wenn wir auf die Welt kommen. Guck dir mal ganz kleine Kinder an, ne? So 2, 3 Jahre alt, wie sie die Welt sehen, wie sie offen sind, wie sie an alles rangehen, ohne Vorbehalte. Manchmal wird es ein bisschen gefährlich, aber ne, was da alles in deren Geist sichtbar wird und wie sie dann auch sind, wenn sie 30 sind und dann immer nur stur so in eine Richtung gehen, Scheuklappen haben, die 2 Quadratmeter groß sind. Und NLP bietet halt die Möglichkeit, das aufzuweichen, aufzumachen, so wie es mir gefällt. Das heißt, ich kann in Bereiche vordringen, die ich mir selber aussuche. Ich kann das Risiko einstellen. Also das ist einfach wundervoll, was das angeht. So die Basis, die Grundlage. Naja, ansonsten, wie oft haben wir Verhalten, die uns einschränken, die wir mit NLP halt gewünscht verändern können? Oder zwischenmenschlicher Kontakt. Ich habe Wirtschaft studiert, ich habe Maschinenbau studiert. Was du nicht lernst, obwohl es in beiden Berufen wichtig ist, wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um, wie gehst du mit Kollegen um, wie gehst du mit Kunden um? Und was spielt überhaupt eine Rolle, wenn Menschen miteinander kommunizieren? Das ist ja, es wird so viel Wert auf das Wort gelegt, das Gesprochene. Dabei passiert viel, viel mehr. Aber auch im Wort, was so zwischen den Zeilen steht, was in der Tonalität zu hören ist und was dann in der inneren Welt der teilnehmenden Kommunikationspartner abgeht, das erklärt NLP in meiner Sicht auf eine Art und Weise, wie es noch nie zuvor getan wurde. Das heißt, es fasst vieles zusammen, was wir Kommunikationstechnik, philosophisch und so weiter eigentlich aus den Lehren der letzten 2000 Jahren lernen könnten, aber was praktisch heutzutage nicht passiert. Das fasst NLP zusammen für mich.
Für mich ist es auch so, dieses Pragmatische, dieses zu gucken, es in Schritte zu kleiden für manche, dass man es gut lernen kann. Gerade am Anfang ist es ja wirklich hilfreich, so eine Art, so ein Kochrezept auch zu haben in unseren NLP-Formaten. Ne? Tue erstens, zweitens, drittens, was ich bemerke in den Trainings, dass viele Menschen, die vielleicht jetzt noch nicht mit Philosophie studiert haben oder einen Hintergrund haben, dass es ihnen sehr schnell erlaubt, erste Ergebnisse zu erzielen.
Ja, das hätte mir geholfen. Ich war ja in meiner philosophischen Krise. Da war ich so 21, 22, weil ich hatte viel verstanden, was die alten Philosophen vor allem so proklamiert haben. Nur kein Mensch hat das gelebt, auch die nicht. Ne? Das heißt, es waren alles Theoretiker, die haben schöne Dinge erzählt, aber es gar nicht gemacht. Und das ist der Punkt. NLP kommt mehr von der praktischen als von der theoretischen Seite. Das heißt, sie tun Dinge, die funktionieren. Und da steckt, egal wo du bist, also auch in der Heilpraktik, da steckt für mich immer die Wurzel drin. Was nutzt die tollste Theorie, wenn du sie nicht anwendest? Der schönste Gedanke ist doch nicht viel wert, wenn du ihn nicht in Handeln verwandeln kannst. Und das macht NLP. Mhm. Und dann entstehen daraus wieder neue Gedanken und vor allem sehr tiefe Gefühle und eine Harmonie in deinem inneren Ganzen.
Jetzt mal Heilpraktiker, Gesundheit, NLP. Wie passt das für dich zusammen oder wie ergänzt sich das? Wie kann man als Heilpraktiker NLP anwenden, nutzen oder den Menschen damit helfen?
Ja, wo soll ich anfangen?
Naja, ich sag mal so, bei uns in Nachbarstadt, da gibt es ja einen, der hat ja auch eine ganz berühmte Heilpraktikerschule, die machen Homöopathie.
Ja.
Der schwört drauf, wenn du bei dem ins Büro reinkommst, dass überall die kleinen Kügelchen, also, und der sagt für alles, egal was, du musst nicht zum Arzt gehen, nimm einfach die Kugeln, was hast du, guck dich kurz an irgendwie, ne, hat er so seine, und dann weiß er, das und das brauchst du und alles ist gut. Ne? So, das ist so die Homöopathie. Richtung. Ne? Wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt zu dir komme, zum Beispiel als Heilpraktiker?
Ja, also zunächst mal, NLP kann man auch homöopathisch anwenden. Okay. Es gibt ja viele kritische Stimmen von seiner Schulmedizin, dass Homöopathie ja nichts anderes als Placebo-Effekte hat. Und Placebo heißt, irgendetwas heilt, aber ich brauche gar keinen Stoff dafür. Sondern es ist eher der innere Glaube, den kann ich auch mit NLP wecken. Nur vielleicht sehr viel genauer, als ich mit Homöopathie kann. Weil Homöopathie aus meiner Sicht tickert irgendwo so einen Teil an, im Immunsystem oder im psychosomatischen System des Menschen, der das nimmt. Tickert irgendeinen Teil an. Aber mit NLP kannst du eben ganz tief auf die Suche gehen und kannst Anreize geben, die ganzheitlicher wirken, als es Homöopathie tut. Deshalb könnte ich das so einsetzen. Mhm. Und du kannst es natürlich auch ganz streng psychotherapeutisch anwenden. Es gibt so viele Geschichten, weshalb auch Leute zum Therapeuten kommen, die Verhaltensprobleme haben, die Traumata auflösen wollen, Phobien oder irgendetwas, da kannst du es wundervoll einwenden. Und natürlich auch psychosomatisch. Ne? Wie viele Krankheiten, das weiß auch die Schulmedizin, hat einen psychologischen Hintergrund, einen psychischen Hintergrund, der körperliche Symptome zeigt. Und auch wenn es keinen Zusammenhang gibt, den man beschreiben kann, wirkt doch ein Symptom auch wieder auf die Psyche. Das heißt, es gibt auch eine somatopsychische Reaktion, die man mit NLP bearbeiten kann.
Hast du mal für uns sowas wie so ein Fallbeispiel? Mal jemand, der irgendwie mit irgendeinem Problem oder irgendeiner Sache zu dir gekommen ist, und wie bist du damit umgegangen? Jetzt aus Heilpraktiker oder aus NLP-Sicht, je nachdem.
Ja, ich habe gerade zwei Borderliner. Mhm. Und Borderline, das Bild ist ja differenziert genug oder auch schwierig genug, weil es ja gar nicht so leicht zuzuordnen ist, die erstmal Probleme damit haben mit der Diagnose, was Borderline ist, weil sie selber gar nicht verstehen, was sie da haben. Und ich gehe halt aus NLP-Sicht erstmal damit um, dass sie in ihrem Kopf ein Modell der Welt haben, dass das Modell erstmal stimmt. Das ist ein richtiges, für diese Person richtiges Modell der Welt. Und dass Borderline nichts anderes ist, also aus meiner Sicht, als eine Kombination von einem Modell der Welt und Verhalten, Reaktionen und nichts anderes. Mhm, ja, ich fange auch oft erst an und erzähle den Patienten, dass das, was in ihnen ist, dass das ein Verhalten ist, das wahrscheinlich einen guten Grund hat, warum es entstanden ist, dass die Gefühle gute Gründe haben, warum sie entstanden sind, und das erst einmal richtig ist. Und nur weil irgendjemand sagt, es ist eine Erkrankung oder eine Störung, heißt es noch lange nicht, dass es eine ist. Das kann sein, dass es völlig sinnvoll ist, was da passiert, und zwar gesund, eine gesunde Reaktion ist. Ich meine, wenn Leute zurückschrecken, weil was passiert, und sie das Empfinden haben, ihr Leben wäre bedroht, dann ist es doch irgendwo sinnvoll, wenn sie dann zurückschrecken, finde ich. Also ist doch ein gesundes Verhalten, dass ich vor einer Gefahr, die ich als solche eingeschätzt habe, zurückschrecke, als Beispiel. Wenn man Phobien hat oder Panikreaktion oder so etwas, die dann als Störung diagnostiziert sind, aber damit sind sie für mich noch keine. Ist eh die Sicht des NLP. Es gibt keine Erkrankung, sondern es gibt ein Verhalten. Und es gibt ein Modell der Welt und eine Beurteilung, die dem einhergeht und so weiter und so fort. Das finde ich schon eine tolle Geschichte. Mhm. Weil nur weil es Menschen gibt, die sagen, dass das eine Störung ist, heißt es nicht, dass es wirklich immer so ist.
Ja, vielleicht sind ja alle anderen gestört. Ne?
Also, ja, ich habe ein schönes Bild gehört, was verrückt ist. Ne? Das ist, wir Menschen, also wenn es um Psyche geht oder um Verrücktsein geht, dann tendieren wir dazu, uns so zu verhalten, als dass es nach außen normal aussieht. Es kann aber sein, dass wir innen anders drauf sind, als das, was wir denken, was normal ist. Und dann verrücken wir unser inneres Denken Richtung normal, damit wir nicht als verrückt gelten. Das heißt, im Prinzip sind wir dann verrückt Richtung normal.
Okay. Ja. Jetzt darf ja gar nicht jeder, der jetzt NLP kennenlernt, jetzt hier psychotherapeutisch solche Fälle dann ja auch übernehmen. Ne? Das ist ja Heilpraktiker, dürften ja da einfach ein Stückchen weitergehen, jetzt wie normale NLP-Anwender, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, das Thema Gesundheit ist ja auch für uns alle so ein Bereich, wo wir so jetzt nicht unsere als krankhaft bezeichneten Sachen halt vielleicht haben, sondern so unsere normalen Gesundheitsthemen. Ne? Ich denke jetzt dran, wie ich jetzt ja auch zu dir, zu Sima jetzt gekommen bin, damals viele Seminare gemacht, viel gutes Essen, wenig bewegt, und plötzlich habe ich einfach ein bisschen auch zugelegt gehabt, mal so 10 Kilo mehr. Ich dachte nicht, dass das möglich wäre, weil früher immer viel Bewegung, Action, Sport und so weiter. Ja, dann hier das gemacht mit dem Bluttest, Ernährungsplan bekommen, und dann habe ich eben gemerkt, so, ja, ist doch eigentlich eine total easy Sache. Man hat den Plan und muss sich nur an den Plan halten und dann alles wieder gesund. Ne? Ja. Ein Jahr später macht man wieder einen Bluttest und ja, gute Werte, hat sich alles erholt, wunderbar. Nichts mehr mit Diabetesgefahr und so weiter. Ne? Ist doch eigentlich alles ganz easy. Und ich habe auch viel auch erzählt in der Zeit mit anderen Leuten. Es gibt viele andere Nachahmer, die dann eben auch was gemacht haben, und wenn ich die wieder getroffen habe nach einem Jahr und alles wieder gesund und fit, nee, eher nicht. Ne? Da habe ich gemerkt, scheint nicht ganz so einfach zu sein, oder scheint er irgendwelche Probleme zu haben, sein Gesundheitsverhalten dann auch entsprechend anzupassen oder einzustellen. Ne? Ich weiß gar nicht, arbeitet ihr da in der Hinsicht ab und zu zusammen? Oder hast du Fälle derart, wo eben dann Leute sagen, ich hätte da gerne ein bisschen Unterstützung, gerade jetzt zum Beispiel Abnehmen ist sicherlich für viele einfach auch hier ein Thema.
Ja, natürlich. Wobei Sima ja so ausgebildet ist im NLP, dass sie das locker alleine hinbekommt. Und sie macht das inzwischen bedient sie beide Seiten. Also sie ist die absolute Fachfrau, was diese Ernährung angeht. Übrigens, ihren Chef, den ich damals kennengelernt habe, der ist der Erfinder dieser Geschichte. Ah, okay. Ja, das ist der Entwickler von Gesund und Aktiv, was du da gemacht hast. Mhm. Genau. Ja, und sie ist die Therapeutin, die das zuerst ausprobieren durften. An wie vielen Patienten bei ihm? So 2000, ne? Ja, genau. Aber wie du sagst, es gibt ja noch eine andere Komponente, ne? Mhm. Wer weiß es nicht, ernähre ich mich richtig, dann habe ich meine Topfigur, ne? Und bewege ich mich richtig. Aber wir können ja alles ändern in der modernen Gesellschaft heutzutage, nur eins nicht, das sind Gewohnheiten. Und da können uns ja auch NLP sehr gut helfen, ne? Wir haben so viele Verhaltensautomatismen, die so eingefahren sind, so Schienen, auf denen wir uns bewegen. Und NLP hilft uns halt, aus diesen Schienen rauszukommen oder noch besser, neue Schienen zu legen, die dann für uns im Ergebnis halt das bringen, was wir uns wünschen. Und das finde ich eine Wahnsinnsgeschichte. Wenn wir überlegen, wie schwer es ist, eine Gewohnheit zu verändern, mit NLP geht das ganz anders und es gibt Dimensionen, die wir uns vorher gar nicht vorstellen konnten.
Ja, ich meine, es sind ja hier viele Lernende auch gerade von NLP. Wir haben jetzt so ein bisschen schon angefangen mit Ankern und morgen kommt auch Reframing dran als Modell. Was sind da also die Modelle, die du da verwendest für eine Verhaltensveränderung jetzt mit NLP?
Ja, es gibt ja bei dem Teilemodell, das du gerade ansprichst, gibt es ja zwei Standardmodelle, den Six-Step und das Teileverhandeln und die wende ich permanent an, um Verhalten zu verändern. Im Moment haben wir ja gerade eine Aktion laufen mit Raucherentwöhnung. Mhm. Und wir haben jetzt seit Juli ist das, haben wir 120 Leuten vom Rauchen befreit. Heute hatte ich 5.
Na okay, deswegen vorhin.
Ja. Ja, das heißt, ich mache da ein bisschen Eintrancen und dann mache ich einfach einen Six-Step mit ihnen. Und zwar einen offenen. Das heißt, ich weiß gar nicht, was in den Menschen vorgeht. Aber diesem Modell liegt ja zugrunde, dass hinter jedem Verhalten eine positive Absicht steckt. Das heißt auch Verhalten, die wir ablehnen, wie zum Beispiel Rauchen. Wo wir sagen, ah, das ist ja nur schlecht. Das ist ja für gar nichts gut. Und mit diesem Format finden wir heraus, was unbewusst in diesem Menschen Gutes daran ist. Es gibt etwas Gutes daran, dass bei jedem etwas anders ist. Und wenn er das findet und dafür ein Ersatzverhalten findet, das zudem noch harmonisch zu dem Rest seiner Absichten passt, dann kommt er davon weg, ansonsten nicht. Weil was würdest du tun, wenn ein Bedürfnis von dir nicht mehr erfüllt wird? Wenn du sagst, ich höre jetzt auf zu rauchen und du rauchst nicht mehr, da wird irgendein Bedürfnis nicht erfüllt. Hier geht es nicht um Sucht oder so, sondern ein Wert, der bei dir dann verletzt wird, weil du ihn nicht erfüllst. Dann sucht sich dein Unbewusstes, sucht sich einen Weg, den zu erfüllen. Und der einfachste ist, dann doch wieder anzufangen zum Beispiel.
Oder was anderes
oder
zu machen.
Oder, ne? Was, Ersatz, oder was Schlimmeres Ersatz zu machen sogar. Ne? Oder, ja, oder was anderes eben. Ne? Gut.
Clemens, du hast mir die Tage erzählt, du bist an was Neuem dran. Du bist dran, was zu entwickeln, was zu machen, ja, mit deinem Namen, was auch deinen Namen trägt. magst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, sehr gerne, klar. Auf dem letzten DVNLP-Kongress drehte sich einiges, also Thema war Emotionen. Mhm. Und einige hatten als Thema dann ihren Workshops positive Psychologie. Mhm. Ja. Dann war ich in einem solchen Workshop drin, in dem allerersten, glaube ich sogar, und dann hat die Referentin da erzählt, positive Psychologie, da gibt es sogar einen Staat in Tibet, die haben sich das in ihre Verfassung reingeschrieben. Und ob eine Regierung erfolgreich ist oder nicht, sieht man ja an dem, was das Land produziert. Das heißt normalerweise Gross National Product, auf Deutsch Bruttosozialprodukt, kennt ihr alle, ne? Ey, unser Bruttosozialprodukt ist wieder um 5% gestiegen, als Nation, ne? Haben wir uns gesteigert, so hört sich das an. In Geld gemessen. Und dieser Staat hat 1971 gesagt, wir wollen nicht unser Geld messen, sondern wir wollen das Glück messen, das in dem Staat ist. Und wenn wir es schaffen, unser nationales Glück zu steigern, dann sind wir erfolgreich. Und das haben sie dann Gross National Happiness genannt. Und dann hat es bei mir Bing gemacht. Ich habe schon immer mal versucht, meinen Namen mit einem Produkt zu verbinden. Oder und das hört sich immer bescheuert an, wenn ich das mache. Ne? Früher habe ich Produkte am Bau verkauft. Und wenn ich dann sage, Großprodukte am Bau, Großbau, Großaggregate, es hört sich alles blöd an. Jeder denkt an was anderes. Und da dachte ich, Gross National Happiness, naja, lassen wir das National weg. Ich will mich um einzelne Menschen kümmern. Ich will nicht gleich die ganze Nation glücklich machen. Nennen wir es einfach Gross Happiness. Und das ist mein neues Baby, ja, genau. Und die Idee ist die, positive Psychologie, ja, der Psychologe, der das entwickelt hat, hat viel mit Depressionen gearbeitet, hat im Laufe der Zeit viele Verfahren entwickelt, um Depressionen zu bekämpfen, auch erfolgreich. Er sagte, damals gab es kein gutes Verfahren, hat also einige entwickelt oder abgekupfert, ausprobiert. Und da sagt er, nur am Ende hatte er einen leeren Patienten. I've got an empty patients, war seine Aussage. wenn man das so eine Skala hat, eine Gefühlsskala minus 10 bis plus 10. Minus 10 ist zu Tode betrübt, 0 ist neutral und 10 ist himmelhoch jauchzend, könnte man sagen. Ja? Dann ist es seine Aufgabe, jemanden von minus 7 auf minus 3 zu bringen. Und dann hat er doch keinen, da hat der Patient aber immer noch nichts. Ne? Er hat dann nachher einen leeren Patienten, der hat keine Gefühle, keine negativen, keine positiven oder wenig negative. Ja, und er wollte wissen, wie schaffe ich es denn, jemanden auf plus 7 zu kriegen? Ja? Die ganze Ausrichtung der Psychologie damals, er sagt, das hängt wohl mit dem Zweiten Weltkrieg vor allem zusammen. Da gab es viele Traumata, Depressionen und so weiter und so fort. Und die Psychologie hat sich eben zur Aufgabe gemacht, dieses Leid zu lindern. Aber nicht, wie es vielleicht auch sinnvoll wäre, das Glück, das positive Empfinden zu stärken. Das heißt, es gibt unendlich viele Forschungen, was es schafft, aus Leiden rauszukommen, aber kaum welche, um in positive Gefühle zu kommen. Er hat das so schön beschrieben, auch wenn man so Psychologie, Literatur in Metern misst, dann ist von 100 Metern ein Meter ist positiv und 99 Meter sind negativ.
Ja, aber genau das ist ja NLP. Das ist ja NLP. Ich sage oft, wenn mich Leute fragen, was machst du, sage ich, ich mache Psychologie für gesunde Menschen. Wie kann ich noch glücklicher werden, noch mehr Freude empfinden, noch mehr Leidenschaft, noch mehr Liebe, was immer ich habe. Wie kann ich das wirklich leben, empfinden und fühlen? Und als jetzt ja mein Buch rauskam, ne, das war ja auch damals auch noch so ein bisschen die Zeit, da war NLP ganz stark belastet in diesem therapeutisch und Defizit und genau, wie du es gerade sagst. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben, wie kann man mit NLP seine Ziele erreichen und glücklich leben und all das. Die waren ja echt geschockt in den Kursen damals, wo ich war. Ich habe gesagt, ich wusste gar nicht, dass man das mit NLP auch machen kann. Ich dachte, es wäre immer nur, um meine Probleme besser in den Griff zu kriegen oder so. Ne?
Genau.
Und heute ist für mich das eigentlich das... Das mit das Hauptding im NLP, ne? Zu schauen, wie kann man damit können Menschen damit leben, ihren Alltag besser bewältigen, vorankommen. Ne?
Ja, und darum geht es mir genau. Also in der positiven Psychologie gibt es viele Forschungen wiederum, wie komme ich zu Glück, was macht zufrieden, was macht wirklich zufrieden. Also kein kurzfristiges Glück, ich gewinne im Lotto und fühle mich gut, sondern langanhaltendes Glück, das ich auch selbst erzeugen kann. Gibt es Forschungen wieder, aber da fehlt wieder das Pragmatische und das haben wir im NLP. Es gibt auch viele Schnittmengen zwischen beiden, aber auch Unterschiede. Das heißt, es gibt auch in der positiven Psychologie gibt's Erkenntnisse, die im NLP nicht zu finden sind. Und meine Aufgabe ist, ich möchte das miteinander verbinden oder ich möchte NLP im Prinzip um diesen Part erweitern. Und das will ich dann Gross Happiness nennen als Überbegriff. Mal schauen, was daraus wird. Ja. Mhm. Gut. Ja, nächstes Jahr haben wir ja Tagesseminare dazu.
Genau, das ist ja auch als Thema genommen.
Genau.
Mhm. Und wir sicherlich auch auf unserem Kongress in Hamburg dann auch mal ein bisschen darüber sprechen, oder?
Ja, natürlich. Und auch gerne in Wiesentheit, ja. Mhm.
Okay. Wir haben die letzten zwei Tage so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, was NLP ist. Was mich interessieren würde, ist, wo geht NLP überhaupt hin? Gibt es bestimmte Strömungen, gibt es Trends, die ihr beobachtet?
Mhm. Also ein Trend, den ich die letzten Jahre beobachtet habe, ist, dass nicht mehr so arg viel Neues dazu gekommen ist und passiert ist. Nicht mehr so die revolutionären neuen Dinge. So im Kleinen schon, aber nicht mehr so jetzt auch die Submodalitäten entdeckt oder Timeline-Konzepte oder sowas. Und ich hatte den Eindruck, das ist schon passiert, die Dinge wurden entdeckt, aber sie wurden halt unter Copyrights ausgegliedert. Es gibt ja so ein bisschen im NLP die Geschichte, dass Bandler dann später die ganze NLP-Community verklagt hat, sie hätten hier sein von ihm erfundenes ihm entwendet und er hat Haushoch verloren. Das Gericht hat entschieden, das ist inzwischen Allgemeingut, was willst du überhaupt? Ne? So in dieser Art, und das haben jetzt andere ein bisschen anders gemacht, ob das jetzt Wingwave ist, EMDR oder verschiedene Techniken, die gerade so entstanden sind die letzten Jahre. Er selber übrigens auch mit Neurohypnotic Repatterning oder Neurosonics oder Design Human Engineering. Also Bandler hat laufend neue Dinge jetzt aufgelegt, die für mich alle Spielarten des Alten sind, aber halt Trademark, Copyright, Schützen und so weiter. Und ich habe den Eindruck, dass sehr viele Menschen das dann gar nicht mehr unter NLP, was sie Neues entwickelt haben, unter NLP haben laufen lassen, sondern gesagt, das ist jetzt was anderes, das nennen wir jetzt hier irgendwie anders. NLP mit Kinesiologie ist dann irgendwie Wingwave und EMDR und jetzt Matrix und so die verschiedensten Sachen, die jetzt gerade so entstehen, dass die Leute dann eher sagen, ja, das ist wirtschaftlich, das ist für mich interessanter, wenn da jetzt mein Name draufsteht und ich mein eigenes Ding irgendwie laufen habe. Innerhalb der NLP-Community gibt es da schon, es gibt einige Modelle, die noch dazugekommen sind, die noch so passiert sind. Sehr interessant zum Beispiel ist das soziale Panorama von dem Lukas Derks, jetzt aber auch schon wieder ein bisschen älter. Oder es gibt in Australien gibt's einen, den Richard Bolstad, der gerade sehr stark da sich verschiedene Sachen anschaut, unter anderem auch zum Thema Glück der Zen-Mönche und wie machen die denn das und da ein Modeling-Projekt hat oder mal Spiritualität und NLP zu verknüpfen. Also dieser Trend, NLP in verschiedenste Bereiche weiter zu verbreiten, den treffe ich auch heute noch an. So, ob das jetzt damals schon gleich Therapie, Rolfing, Verkaufen, Führungskräfte war und später dann irgendwann Skifahren, Golftraining und so weiter. Also das passiert schon noch, aber so die revolutionären Dinge vermissen wir gerade ein bisschen. Das ist auch, und lange Zeit wurde das auch gar nicht so von den Leuten gefordert oder trainiert. Und ich selbst habe das auch nicht gemacht. Ich war die ersten Jahre als Lehrtrainer selber auch damit beschäftigt, gute Kurse zu machen, ordentlich die Grundlagen zu vermitteln. Und jetzt auch erst so die letzten 2-3 Jahre haben wir zum Beispiel diesen Advanced Master Kurs neu im Curriculum, nochmal so nach dem Master so einen Nachschlag. Und das ist so ein schöner Kurs, weil man hat eigentlich schon so das, was es so gibt, abgedeckt mit dem Master, wenn man so ordentlich seinen Kurs gemacht hat, dann kennen die all diese Sachen schon, die brauchen noch ein bisschen Übung und Anwendung dazu. Aber jetzt kann man mal darüber hinausgehen, jetzt kann man anfangen damit zu spielen. Und ich habe dann nicht dem Rat des DVNP gefolgt und gesagt, wir machen jetzt dann Business-Spezialisierung oder eine Therapie-Spezialisierung oder eine Gesundheitsspezialisierung. Kann man alles machen, ist auch gut. Sondern ich habe gesagt, ich trainiere dort mal, wie entwickelt man NLP weiter? Generatives NLP. Wie kann jemand selbstständig neue Formate schaffen und generieren? Und das ist für mich auch ein guter Anspruch gewesen, Lernen auf einem neuen Level. Also nicht die erste Ebene des Lernens, ich vermittle euch jetzt NLP-Inhalte, sondern die zweite Ebene, ich vermittle euch jetzt, wie man selber NLP sich beibringen, lernen kann und dann, wie man NLP entwickeln kann. Einer, der da für mich auch ein großes Vorbild ist, das ist der Michael Grinder. Das ist der Bruder vom John Grinder. Michael Grinder ist etwa 10 Jahre jünger als sein großer Bruder, hat über ihn natürlich NLP von frühester, seit es das gibt, halt mit aufgesaugt. Und der ist Lehrer. Und der hat eben in diesem Schulsystem, der hat da richtig tolle Modelle entwickelt, wie man NLP anwendet im Klassenzimmer. Der war dann auch, die Amerikaner haben immer tolle Titel, der war dann US National Director for Education und hat dann da tausende von Stunden mit Lehrern zugebracht, wie die jetzt mit Hilfe von NLP den Unterricht interessanter machen können. Manche Lehrer hier sagen, na gut, man kann nicht alles anwenden, das ist ein bisschen ein anderes Schulsystem auch. Michael Grinder hat die letzten Jahre gemerkt, dass offenbar die Trainer auch eine sehr lukrative Zielgruppe sind und hat sehr viel im Bereich Gruppendynamik entwickelt. Wie kann ich also NLP jetzt im Umgang mit Gruppen einsetzen? Und da gibt es sehr spannende Tools und das merke ich auch bei uns so in den Trainerseminaren, dass viele Leute aus der Trainerszene, die sind total begeistert, wie pragmatisch und klar die NLP-Anwendungen die Ideen sind, die wir dort für Gruppen haben. Also da passiert schon einiges, nur ist das dann ein bisschen weg von diesem Basis-NLP, wo halt jeder so sagt, so, das ist so das erste Buch, das ich aufschlage, beschäftigt sich jetzt mit diesen Dingen. Ne? Also ich glaube, es geht sehr stark, es geht weiter, aber in die Tiefe mehr. Und also, so das, nachdem man schon einiges kennt, was mache ich jetzt noch dann damit? Da passiert schon einiges auf dem Level. Das sehe ich auch bei uns an den Masterarbeiten. In der Masterausbildung, da sollen die Teilnehmer ja ein bisschen mal was Eigenständiges mal darstellen, auch wie sie NLP praktisch nutzen und anwenden. Ja, also vielleicht mal so viel ein Antwortversuch von mir. Also wo geht NLP hin? Ich habe es jetzt mal bezogen auf die, in Richtung jetzt, wie entwickelt sich das NLP als solches, jetzt als Disziplin weiter? Jetzt eine andere Frage ist natürlich, wie entwickelt sich NLP weiter gesellschaftlich, Akzeptanz, Anerkennung von den Verbänden her. Das ist nochmal eine andere Richtung von der Frage. Aber vielleicht...
Wir haben sehr stark über die Heilberufe geredet. Mhm. Ist das im Business-Bereich? Wächst da die Akzeptanz oder bleibt es eher gleich?
Was ich wahrnehme, ist gemischt. Also es gibt nach wie vor Firmen, wo ganz früh schon NLP-Trainer verbrannte Erde hinterlassen haben. Wo man als Trainer, wenn man es in seinem Lebenslauf drinstehen hat, schon sich gar nicht vorstellen braucht, wo schon klar ist, hallo, wollen wir nicht. Und auf der anderen Seite aber viele Firmen, die ganz bewusst damit arbeiten. Es gibt kaum große Firmen, Personalleiter, also gerade die Personalabteilung beschäftigt sich natürlich als allererstes damit, die nicht auch eine NLP-Ausbildung haben, ob sie es zugeben oder nicht. Wir haben mal, das ist auch schon wieder 1-2 Jahre her, haben wir uns mal bei dem internationalen NLP-Trainerverband haben wir uns mal zusammengesetzt und mal gesagt, hier mal Karten auf dem Tisch, welche Unternehmen trainierst du? Wo warst du schon mal drin? In-House-Training. Jetzt nicht, kommen eins zum offenen Seminar. Das machen manche in ihrer Freizeit auch noch, ne, wenn sie es nicht dürfen von der Firma. So, dass sie dann sagen, ja, NLP ist schon wichtig, aber meine Firma mag es nicht, ich melde mich mal verdeckt irgendwo an und besuche mal dann so einen Kurs oder so am Wochenende oder in Bildungsurlaub oder dann bin ich noch ein bisschen anmelden, aber so halt Urlaub dann dafür genommen, sondern so richtig offiziell, wen macht ihr? Und dann haben wir eine gewagte These aufgestellt, nämlich, dass nachdem so einige Trainer da waren und ihre Firmen offen gedeckt haben, dass etwa 90% aller DAX-Unternehmen mit NLP arbeiten. Und also es ist schon eine aus meiner Sicht eine ganz, ganz breite Menge. Also ich selbst habe auch viele Europäische Zentralbank gearbeitet, Automobilfirmen oder so. Also es ist schon sehr stark verbreitet. Aber ganz unterschiedlich noch, ne? Also für ein paar noch, oh, bleib mir weg. Und für andere, bei uns kannst du dich überhaupt nicht, kommst du, du bist überhaupt keine Führungskraft, wenn du nicht NLP hast. Und gerade was natürlich also ganz starke Finanzdienstleistungsbranche, ne? Also so die am Kunden auch dran sind, die sofort spüren, hey, wenn unsere Leute besser beraten, besser verkaufen, dann haben wir, spüren wir das sofort in unseren Umsätzen, Gewinnen und so weiter. Die sind da ganz, ganz scharf. Also die haben oft sogar ihre eigenen internen NLP-Trainer zum Teil. Also jetzt zum Beispiel DVAG, offener, großer Vertrieb, ne? Deutsche Vermögensberatung oder so, die haben intern ab einem gewissen Level ist das Standard, dass jeder dort ein NLP-Training macht. Und dann gibt es sicherlich ganz andere Branchen, die da noch wesentlich verschlafener sind, wo das aber auch noch nie so eine Rolle gespielt hat mit Training und Verkaufen. Also gerade in diesem Sales-Bereich, Verkaufsbereich, ist ganz, ganz massiv, ganz stark NLP vertreten.
Ja, ich habe auch den Eindruck gewonnen, so über die Jahre, wie ich es beobachtet habe, viele Dinge werden ja über die Wissenschaft gefördert. Und die Wissenschaft verschließt sich ja eher NLP, also Psychologen, NLP, ne? Wollen wir nichts mehr zu tun haben. Deshalb findet von der Seite nicht viel statt, zumindest im Moment habe ich den Eindruck. Aber ich glaube, der Druck, der aus der Wirtschaft kommt, weil es dort immer mehr läuft. Vor kurzem habe ich doch Leute gehabt, die eben in Personalentwicklung arbeiten, Psychologen sind. Eine neue Psychologin kam da rein und dann hat er gesagt, oh, ich muss schnell noch einen NLP-Kurs machen, weil ich darf hier nur arbeiten, wenn ich eine NLP-Ausbildung nachweise, als Psychologin wohlgemerkt. Ne? Also die Wirtschaft macht langsam Druck, weil es funktionale Mechanismen sind. Davon gehe ich aus, das merken die und deshalb passiert da schon etwas, hat sich schon deutlich gemerkt. Vor 10 Jahren ist man in der Wirtschaft mehr auf Ablehnung gestoßen, als es heute ist. Hier findet man öfters Zustimmung. Aber es gibt immer noch sehr unterschiedliche Stimmen.
Mhm. Ja, und was du ansprichst, ist ja gerade auch eine Bestrebung gerade. Das ist ja hier Carl Nielsen, NLP Institutes, wo wir auch zertifizieren. Der hat halt dann gedacht, okay, Deutschland ist halt ein bisschen schwierig, so akademische Anerkennung und solche Sachen. Okay, wir starten mal. NLP sind Leute sind oft proaktiv, sie sagen, dann tun wir halt das, was wir können. Und hat halt dann über eine ausländische Universität einen Studiengang ins Leben gerufen. Das heißt, man kann Bachelor, Master, PhD, Doktor sogar in NLP machen, auch in Deutschland dann halt per Fernstudium. Und über dann halt anerkannt dann halt über eine ausländische Universität, was in Deutschland nicht immer ganz leicht ist, weil die Deutschen halt dann gucken. Wobei, heute habe ich mit jemand gesprochen die Tage, die sagte, ja, schon allein, weil der Sohn in Holland studiert, war das nicht so jemand von euch? In Holland studiert oder so, das ist dann nicht immer so ganz klar, wie jetzt dann das Ansehen dann in Deutschland ist, ne? Das ist dann nochmal das eine. Aber das ist das eine, dieser Richtungsstudiengang. Und jetzt interessant geht ja auch der andere Verband,
ja, genau.
der DVNLP ja auch gerade diese Richtung, dass man versucht, das läuft über Wien, ne? Oder du weißt da mehr.
Ja, das ist der europäische Verband, ne, ja? Über den das läuft. Ja, da gibt es einen Lehrtrainer, der heißt Boba KW, ein Jugendfreund von Sima zufälligerweise. Oh, die sind zusammen aufgewachsen, ne? Daher kommt das. Der es geschafft hat, das an die Universität zu bringen. Er sagt, es müssten eigentlich nur ein paar Formalismen erfüllt werden, dann kann man das in Wien studieren. Und weil die dort eine Zusammenarbeit mit Stanford haben, wird das auch amerikanisch anerkannt und damit ist es international. Also im Prinzip kriegen wir über die Österreicher die Verbindung über die Amerikaner auch nach Deutschland rein. Ganz komisch, ne? Aber dann kann man in Österreich deutschsprachig NLP studieren. Und auch in allen Graden. Ja. Ja. Das ist ein Bestreben, sagt, das wird in ein paar Jahren wird das auf jeden Fall passieren.
Und was ich ja schon auch erwähnt habe, ist, ich selber habe ja meine Diplomarbeit auch in dem Bereich geschrieben, Evolution von Trainings, von Weiterbildung. Wir haben jetzt auch schon 2 Diplomarbeiten bei uns geschrieben zum Thema Evolution von NLP-Ausbildungen. Also das ist natürlich bei mir mit meiner Geschichte und die haben aber wenige NLP-Trainer, haben jetzt ein Psychologiestudium oder überhaupt diesen methodischen Background. Das ist natürlich dann vielleicht, ich habe ja gesprochen über Sinn, über Berufung, ein Stück weit vielleicht auch meines zu sagen, das jetzt auch wieder zu nutzen, mich meiner psychologischen Stärken und Kompetenzen wieder zu besinnen und zu sagen, okay, wir betreiben jetzt auch mehr Forschung und akademische Arbeiten, Doktorarbeiten, erstmal jetzt halt Diplomarbeiten, die waren jetzt erstmal für mich leichter an mich heranzukommen, zu diesem Bereich, um dann nach und nach eben die Nachweise auch sauber methodisch vorzuweisen, dass NLP auch in dieser Welt eine Anerkennung findet. Und dann kann es natürlich nochmal einen ganz, ganz großen Rush geben, so vom Geheimtipp hin zu offiziell zu sagen, ja, okay, das ist eine Disziplin, die funktioniert in bestimmten Bereichen sehr gut, die kann man da empfehlen und machen. Und noch ein anderer Ansatz, das ist, ich schwanke immer so ein bisschen hin und her bei mir, zwischen NLP als solchen und NLP-Therapie. Auf europäischer Ebene, auch da, die Österreicher ausgehend, haben ja NLP als Psychotherapie eine Anerkennung geschaffen. In Deutschland nicht so wirklich momentan. Ne? Aber auch da hatte ich jetzt vor 2 Wochen ein Gespräch mit einem von einer Krankenkasse, private Krankenkasse, die eben, der sagt, ja, er weiß, wie sowas geht und wir können da, es sieht da Hoffnung, dass wir sowas auf die Reihe stellen, dass die Krankenkasse dann eben auch eine Behandlung mit NLP bezahlt. Und sowas ist natürlich dann immer so der ganz große Durchbruch, weil natürlich klar, solange ne, jemand, der ein Problem hat, der kommt dann irgendwo hin und sagt, ja, sie können auch NLP bei mir bekommen, müssen aber zahlen dafür. Ich meine, viele machen das eh schon, nur nennen es halt dann was anderes, rechnen dann halt Verhaltenstherapie oder was anderes drüber ab, das ist klar. Aber wenn offiziell das so den Status hat, dass man sagt, ja, du kannst dich auch in NLP eine Stunde, kriegst du auch bezahlt von der Krankenkasse, das ist natürlich auf breiter Ebene nochmal ein ganz, ganz großer Schwung für NLP. Aber da muss man dran arbeiten. Und mein Eindruck ist, dass so der einzelne Trainer an diesen Dingen nicht so viel Interesse hat. Weil der guckt erstmal, dass er seine Kurse läuft, dass er sein Ein- und Auskommen hat, dass er seine paar Klienten hat und welchen Nutzen hätte es für ihn, da was zu machen. Das müsste dann ein Verband machen. Ein Verein, ne? Deutscher Verband. Aber so ein Verband ist mein Eindruck, der hat jetzt... Der hat nicht immer so die Power und wie so ein wirtschaftliches Unternehmen, was da hinten dran ist. Das hat mich auch davon abgehalten, ich wollte vorher mal einen Club gründen, einen NLP-Verein oder so. NLP-Verein Deutschland e.V. oder so. Noch lange bevor es jetzt NLP Deutschland oder sowas gab. Und das hat mich dann abgehalten, dass ich gesagt habe, Vereine und alle ehrenamtlich und so weiter. Das ist was ganz anderes, wenn ich da mit als Wirtschaftsunternehmen hinten dran stehe. Das, was wir beispielsweise ja machen, über 200 kostenfreie Abendseminare in Deutschland, wo Menschen das kennenlernen kann. Das muss man erstmal finanzieren, ein Verein. Der muss es erstmal für sich stemmen und tun. Und ich kann das tun, weil dahinter halt ein solides Wirtschaftsunternehmen steht. Ne? Und dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, Geld in Forschung zu investieren, einen Teil von meinem Etat. Und ich muss nicht irgendwie bei einer Vorstandsversammlung mir jeden Tausender absegnen lassen oder so. Ich kann sagen, hey, das ist kein Problem. Wenn wir das wollen, dann ziehen wir das durch. Dann finanzieren wir das, dann machen wir das. Das wird aber auch für mich jetzt erst interessant. So als Einzeltrainer war es genauso uninteressant. Und da ist das für mich gerade ein ganz wichtiger, ganz spannender Bereich, jetzt die Zukunft von NLP auch ein Stück weit mitgestalten zu können. So nehme ich es für mich zumindest wahr.
Kannst du? Mhm. Wie wichtig ist die Ethik jetzt vom Gesichtspunkt des NLP-Trainers? Da du sagst, dass sie jetzt ein Fokus von Einzelnen auf System übergeht.
Bei mir zumindest. Ne? Mhm.
Ja, mhm. Aber ich denke, das ist der richtige Schritt. Und da für mich wichtig ist auch Ethik. Moralethik. Ja. Wie definiert man, welchen Platz haben diese beiden Begriffe und ob das hilfreich sein kann oder das ist nur Störfaktor, wenn man sagt, okay, Ethik, Moral, das ist etwas, was nur freier Geist schränkt und als Last da am Fuß hängt. Was denkst du dazu?
Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich hätte es ganz, weil Clemens erst antworten lassen. Ich habe dir ja schon mal kurz zumindest genau geantwortet. Vielleicht lassen wir ihn mal und ich ergänze, wenn du möchtest.
Ja, Ethik. Also aus NLP-Sicht, aus meiner NLP-Sicht. Ich kann euch ja immer nur erzählen, was ich darüber denke. Weil das ist ja der springende Punkt. Es wird ja oft gefragt, wie ist es denn? Es, wer ist es? Ne, frage ich gerne zurück. Wie ist es? Wie ist NLP? Ich habe keine Ahnung, wie NLP ist. Ich weiß nur, wie NLP für mich ist. Weil wir haben eine schöne Grundannahme. Jeder Mensch hat in sich ein Modell der Welt, nicht die Welt. Wir können die Welt aufnehmen und wir nehmen sie so wahr, wie unsere Sinne das hergeben und die Konditionierung unserer Sinne. Und dadurch entsteht ein Modell. Dieses Modell hat... Ich habe keine Ahnung, wie viel Prozent das mit der Welt, mit der echten Welt gemein hat. Vielleicht gibt es die echte Welt gar nicht. So. Und wenn ich von einem Es rede, dann ist das die echte Welt. Und wenn jetzt 5 Leute oder 50.000 Leute sich hinstellen und beschreiben, was Es ist, heißt es nicht, dass es stimmt. Darum, im NLP finde ich das auch wunderschön, aus dieser Sicht heraus gibt es mir mehr Freiheit, aber auch mehr Verantwortung, zu gucken, was gilt für mich. Das heißt, wenn andere Leute mir erzählen, das ist so, dann nehme ich mir die Freiheit, das zu hinterfragen. Aber ich übernehme auch die Verantwortung, wenn ich davon abweiche. Und wenn ich von Moral und Ethik spreche, dann ist es sowohl, der Geist ist frei, du kannst das für dich selber entscheiden, aber auch die Verantwortung, was macht es denn mit den anderen, wenn du so und so mit ihnen umgehst. Und dann geht es aber nicht darum, etwas Festgesetztes zu übernehmen, sondern etwas Festgesetztes, also was viele Leute sich darauf geeinigt haben, das zu hinterfragen und anzuschauen, wofür ist das nützlich? Und es dann für dich zu adaptieren, aber immer wieder zu gucken, welche Auswirkungen hat es auf die anderen. Ja? Das ist für mich wichtig. Und dann stellt sich die Frage auch nicht mehr, ist das jetzt Egoismus oder Altruismus? Denkst du an dich oder an andere? Wenn du wirklich an dich denkst, dann ist es dazu zwingend erforderlich, dass du auch an andere denkst. Wir leben in Systemen. Niemand ist eine Insel, heißt es so schön. Und dann wird die ethische Frage auf einmal wieder brisant, die wird sehr, sehr wichtig. Oder aus dem Systemischen heraus immer gefragt, das, was ich denke, das, was ich tue mit anderen, welche Auswirkungen hat es auf mich? Wenn Menschen mit anderen zusammenleben und gehe mit ihnen wirklich ohne Achtung um, das kommt mir so vor, als würde ich in einer Badewanne sitzen, ja, in schönem, sauberen Wasser, vielleicht noch mit wunderbar duftenden Salzen drin, und ich schütte jetzt hier Müll rein. Würde ich doch niemals machen. Selbst wenn der einen halben Meter von mir weg ist, irgendwann kommt er zu mir zurück. Und das ist genau dasselbe, wie wenn ich mit anderen Menschen so umgehe, sodass ich sie zumülle, dann kommt dieser Müll zu mir zurück. Ne? Das ist so die für mich die ethische Grundfrage. Wir sind Systemen. Und was tue ich in diesem System? Dass ich meine Sinne öffne und nicht zu sehr vorher überlege, was es für Auswirkungen hat, sondern sehr darauf achte, wenn es passiert. Weil ich kann vorher noch so sicher sein, so wird das passieren, nachher passiert was anderes und dafür muss ich offen sein. Das ist wichtig. Also mehr Fokus auf das, was geschieht, als vorher alles fertig überlegen. Ne? Diese Reflexion ist extrem wichtig.
Ja. So, das war doch mal was, oder? Und nun für alle NLP-Begeisterten und solche, die es werden wollen, der berühmte kleine Tipp am Rande. Die jetzt erfolgreich Leser unter euch Podcast-Hörern wissen es schon, dass Stefan eine neue große Vision in die Welt gerufen hat. Ein großer Schritt dafür ist die Webinar Academy, wo du dich weiterbilden kannst zu allen möglichen Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung. Jeden Dienstag um 20 Uhr kannst du kostenlos und live an einem Webinar teilnehmen. Alles, was du machen musst, ist dich vor deinen PC zu setzen, dich auf der Seite landsiedel.com/nlp-online anzumelden und die Boxen anzumachen. 5 Webinare sind bereits gelaufen und 45 sind noch aktuell in den Startlöchern. Verpassen kannst du nichts, denn die Webinare werden aufgezeichnet und können jederzeit wieder angesehen werden. Wenn du allerdings live mit dabei bist, hast du ganz klar den Vorteil, dass du die Antworten auf deine Fragen entweder direkt vom Trainer bekommst oder via Chat. Und wenn du dir schon im Vorfeld einen kleinen Überblick verschaffen möchtest, dann kannst du das auf der bereits genannten Seite tun oder schau einfach auf unserer Homepage unter NLP-Webinare nach. Von meiner Seite war das alles für heute und ich wünsche dir bis zum nächsten Mal eine angenehme Zeit und empfehle uns bitte weiter.